Und die liegen auf dem Gebetsheft. Und das eine hat mit dem anderen auch was zu tun, so mit Erinnerung und so. Aber da wird der Hartmut gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Hartmut ist, ich denke mal, den meisten von uns kein Unbekannter. Der ist in den letzten Jahren mit einer Ausnahme immer zu uns gekommen. Ich glaube sogar immer im Juli. Und hat uns berichtet, hat uns ermutigt durch das, was Gott in Ländern der Verfolgung tut. Und während viele sich eigentlich gar nichts damit zu tun haben wollen, weil das alles so schrecklich ist, und es ist es ja auch, gehen wir doch in der Regel immer wieder nach Hause, ermutigt durch das, was Gott tut. Danke, Hartmut, dass du gekommen bist, und mehr jetzt von dir.
Danke, ja. Ja, wegen der Kulis bin ich gekommen, das war der Grund. Wer ist schon mal von euch einen Schrank hochgeklettert? Ist da schon mal jemand hochgeklettert in den Schrank? Oder sogar hochgefahren? Schrank hochgefahren? Mein Fahrrad sogar einen Schrank hochgefahren? Ich bin heute Morgen über die Schränke gekommen. Mein Fahrrad. Den Wegtal pur. Ich mache einen kleinen Witz. Ich mag Wortwitze, Flachwitze mag ich gern. Ihr auch? Das Leben ist ernst genug, ne? Da kann man euch mal ein bisschen lachen. Finde ich cool. Ja, heute ein ernstes Thema und ein fröhliches Thema, ein Thema der Freude. Denkt man gar nicht bei Verfolgung. Hat jemand vielleicht für so einen Präsenter für mich noch oder so? Ja, dann könnt ihr ruhig gerne, ach, da ist ja schon mal die erste Folie. Genau. Ein Thema der Freude, warum? Weil Christen erleben, wenn sie auf ihn blicken, wer ist wohl mit ihnen gemeint? Nicht Buddha, nicht Allah, nein, Jesus Christus. Cool. Wahrscheinlich anmachen, vermute ich mal. Irgendwie, ne? Ach, einfach klicken. Das, dann gut, dass ich. Genau, also Sie blicken auf den Richtigen, ja? Viele blicken auf den Falschen und dann geht's immer runter. Und wenn wir auf den Richtigen blicken, dann erleben wir genau das, was die Geschwister auch erleben, mitten in Bedrängnis, in schweren Zeiten, immer diese Freude, zu der uns auch Paulus ermutigt, freut euch alle Wege, immer freut euch. Ich habe heute Morgen noch gelesen, im Lukas, wo Jesus zu den Leuten spricht und sagt, wenn ihr verfolgt werdet, so mit meinen Worten, dann freut euch und hüpft. Schlachterübersetzung, ich weiß nicht, wie es in der Elberfelder steht, wahrscheinlich ähnlich. Also wirklich vor Freude hüpfen, weil der Lohn ist groß. Aber auch der Lohn schon hier, nämlich die Freude am Herrn. Jesus selber ist dann auch schon hier unser Lohn, der größte Lohn, den man haben kann. Er ist dann unsere Freude und das erleben Geschwister in der Verfolgung. Deswegen eigentlich ein Thema der Freude. Und wir können von ihnen lernen. Wie kann man das schaffen, mitten in Bedrängnis, in dieser Freude zu sein und dann standzuhalten, auszuharren. Und der Glaube wächst sogar an Widerständen. Wie können wir standhalten? Hier mal ein wichtiger Bibelvers. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Soweit. Es geht um einen Wettlauf. Wenn man Christ wird, hat man einen Marathon vor sich. Und ich würde kaum noch einen Kilometer schaffen heute. Und man braucht wirklich für die 42,x Kilometer echt Power, aushalten. Man braucht eine Kondition. Und genauso ist das mit diesem geistlichen Wettlauf. Und das soll nicht so sein, dass wir dann gerade so mit letzter Puste noch an das Ziel geraten und dann irgendwie es schaffen, so, sondern es sollte eigentlich so sein, dass dieser Wettlauf schon in sich etwas von Himmel in sich hat. Ja, so diese Freude, diese Kraft der Auferstehung. Wir sollen keine Christen sein, die immer so unterm Teppich sind und gerade so mit letzter Kraft irgendwas schaffen, sondern wir sollen weit mehr als Überwinder sein. Und wie geht das? Ja. Ganz einfach, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So einfach. Christsein ist so einfach. So einfach.
Und wir machen das immer so kompliziert. Aber wenn wir Jesus haben, wenn wir auf ihn blicken, dann haben wir alles. Amen. Ne? Jo, sagt jemand Amen. Er ist sogar unsere Heiligung. Also wir müssen noch nicht mal selber uns irgendwie heiligen und irgendwie besser werden als Christen. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung. 1. Korinther 1, Vers 30. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Dann sind wir sogar mit jedem geistlichen Segen schon gesegnet in der Himmelswelt. Und dann dürfen wir einfach dankend durch diese Welt gehen und sagen, danke Gott, dass ich dich habe. Danke Jesus, dass du mein Alles bist, dass du mich erfüllst. Und dass du ja wirklich die Kraft in mir bist, Christus in uns. Diese Kraft, die uns befähigt, so zu leben, wie er es möchte. Er ist es eigentlich selber, denn wir sind ja gar nicht in der Lage, ohne Jesus so zu sein, wie er es gerne möchte oder wie es Gott gefällt. Das geht nur mit seiner Kraft, deswegen sagt er in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nur wenn wir mit ihm verbunden sind, dann bringen wir auch Frucht. Der Arne Schulze-Petzold, den kennt ihr da wahrscheinlich die meisten, der hat das mal gut in einem Bild dargebracht, wenn Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das ist so ähnlich wie Spezi. Man mischt zwei Getränke und die kriegst du nicht mehr auseinander. Ich in ihm, er in mir. Und dann sagt Paulus auch, wenn wir ihm anhangen, dann sind wir ein Geist mit ihm. Wir sind eine Einheit mit ihm. Und ich bin gestorben und Christus ist jetzt mein Leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und so vieles mehr. Das ist ein schönes Leben. Da brauche ich mich nicht mehr selber anstrengen, sondern ich weiß, er macht es in mir. Jetzt ist natürlich die Frage, er ist bereit, alles zu tun. Er ist bereit, in mir sogar das Wollen und das Vollbringen zu bewirken, zu seinem Wohlgefallen nach Philipper 2. Aber ja, wie kann das dann geschehen? Ich habe heute Morgen so ein Bild bekommen, habe ich im Gebet schon gesagt. Das ist wie ein Motor, der läuft. Ja, das Auto ist also ist schon angeschaltet sozusagen. Und man könnte sagen, dieser Motor ist Christus in mir. Ja, so es ist der Gott, der redet. Es ist Gott, der leitet, der mich beschenkt, der mir hilft in allen Dingen, der sich um mich besorgt. Die Frage ist nur, ist dieser Motor synchronisiert mit dem Getriebe? Dem Auto. Also habe ich den Gang eingelegt. Wenn ich das nicht tue, dann läuft die Kiste nicht. Und dann versuche ich vielleicht irgendwie das Auto anzuschieben, obwohl doch der Motor läuft, anstatt dass ich einfach nur den Gang einlege, ganz leicht. Ja, ist eigentlich keine Leistung. Und das ist dieses Hinschauen auf Jesus. Zeit mit Jesus verbringen, Zeit mit seinem Wort, einfach nur Zeit. Ist ja auch jetzt nicht schwer. Ja, also ich fand eine Bibelstelle ganz gut, die ich vor kurzem bekommen habe. Das war jetzt vor kurzem bei unserem großen Teamtreffen von Open Doors in Rehe. Ja, kennen alle, glaube ich, Rehe, ne? Also nicht Hirsche, sondern Rehe. Und da hat mir der Markus einen Vers gegeben, weil ich jetzt den Leiterjob abgeben durfte. Ich war bisher Leiter vom Referentendienst und das war schon ganz schön viel. Ich habe immer die Gnade Gottes erlebt und jetzt durfte ich es einem wunderbaren Kollegen abgeben, der jetzt die Bürde trägt, aber wir beten für ihn, dass er diese Gnade wirklich bekommt und er macht das echt gut. Und dann hat mir der Markus einen Bibelvers überreicht. In der Schlachterübersetzung, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das fand ich gut. Hier ist es ein bisschen, die Elberfelder ist ähnlich. Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Also noch einmal, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, gerade so, wenn also die Sonne knallt, ja, und wenn es also richtig glutheiß ist und man lechzt nach Schatten, dann ist dieser Schirm da. Gott ist unser Schirm und Schild. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Immer wenn die Sonne so im Sommer knallt, ich fliehe immer in den Schatten. Also wenn ich meinetwegen irgendwo eine Fußgängerzone habe und dann ist rechts Schatten, links Sonne, gehe ich auf jeden Fall immer rechts oder von euch links, ne? Weil ich einfach gerne im Schatten sein möchte. Es ist angenehmer für mich. Einige lieben die Sonne, die gehen lieber in die Sonne, aber ich bin eher so ein Schattentyp. Aber wie schön ist es, wenn man wirklich in so einer Gluthitze der Sonne ist und dann ist ein Schirm da, vielleicht ein schöner Baum und man geht da drunter und ist im Schatten und dann ist es eher kühl oder zumindest nicht so heiß. Jetzt ist interessant diese Formulierung, wer also dort sitzt unter dem Schirm, der bleibt in diesem Schatten. Die Voraussetzung, dass du im Schatten bleibst, ist, dass du sitzt. So logisch, ne? Das Problem ist, wir stehen immer schnell gerne auf, wir rennen irgendwo rum und der Schatten ist weg, weil wir uns aus dem Schatten bewegt haben. Wir müssen lernen, einfach zu sitzen. Woanders sagt Paulus, er hat uns sogar mitsitzen lassen an himmlischen Orten, Jesus oder der Vater oder der Heilige Geist. Es ist eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Und das gibt ja dieses schöne alte Lied, es ist eine Ruhe gefunden. Kennt ihr das, ja? So dieses alte, ein bisschen marschmäßig, ne? So. Viele Lieder sagen, dass eigentlich diese Ruhe da ist für das Volk Gottes. Nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, sondern schon hier und jetzt.
Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes, dass Jesus sagt, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, klar, wenn wir im Himmel sind, da haben wir Ruhe, ja, aber vorher hätte ich sie ja gerne, ne? Also ich brauche sie vorher, sonst nützt mir das ja hier, dann bin ich immer noch am Strampeln und Machen und Tun. Nein, wir brauchen sie bereits hier und es ist die Verheißung da nach Hebräer 4, dass eine Ruhe vorhanden ist, wenn wir kindlich glauben, dass wir bereits jetzt mit Christus auch versetzt sind, dass wir mit ihm auferstanden sind. Der alte Mensch ist tot, er ist begraben und der neue Mensch ist auferstanden mit Christus. Wir sind eine neue Kreatur. Da ist so viel Herrlichkeit drin. Und wenn man das einfach mal kindlich begreift und ergreift und sagt einfach, ich darf sitzen, ich brauche nicht mehr eigene Werke zu produzieren, denn Gott ruht bereits von seinen Werken, auch dich darf ruhen. Und das Schöne ist, er hat alle Werke, die ich noch tun werde, bereits längst gemacht. Das steht in Epheser 2, Vers 10. Wir sind gemacht zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir können einfach hinein in diese Werke, die Gott schon bereitet hat, einfach reingehen. Wir müssen sie gar nicht selber machen. Unser Problem ist immer, dass wir aktivistisch versuchen, selber noch irgendwelche guten Ideen zu verwirklichen. Und die allerbeste Idee ist das Gegenteil von dem, was Gott wirklich will. Habt ihr schon mal gehört? Die allerbeste Idee, die man umsetzen möchte, auch biblisch, ja, kann zumindest das Gegenteil sein von dem wirklichen Willen Gottes. Wenn ich wirklich warte, Herr, was willst du denn wirklich? Und viele Christen setzen gute Ideen um, aber haben wenig Frucht, weil sie haarscharf an dem vorbeigehen, was Gott wirklich will. Und im Zentrum des Willens Gottes, da können wir ausruhen, da sind wir sicher, da sorgt Gott für uns, wir können kindlich einfach sorgenfrei leben. Wer möchte gern sorgenfrei leben? Kannst du. Weil der Befehl ist, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Sorgt euch nichts. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ruhe aus in meiner Gegenwart. Ich finde diesen Vers, den zitiere ich so gerne von Gerd Ter Stegen, Gott ist gegenwärtig. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Wir müssen gar nicht selber wirken, wir lassen es einfach. Wir lassen einfach zu, dass, ja, jetzt ein anderes Bild natürlich, es ist die gute Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit nach Malachi 3, die uns bescheint und die uns neue Kraft schenkt, die uns neu belebt. In dem anderen Bild ist es umgekehrt, da ist es der Schatten, den wir suchen, gegenüber einer Sonne, die nicht so gut ist. Aber es bleibt dasselbe. Jesus lädt uns ein, zu sitzen in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart einfach Zeit zu haben. Mit dem Wort. Ich lese gerne das Wort jeden Morgen, wenn es geht. Die Bibel lesen, aber dann auch schon mal ganz einfach nur still sitzen und nachsinnen über die Wahrheiten Gottes, die Wahrheiten der Bibel. Und erleben, dass er dann zu mir redet. Hast du schon mal erlebt, dass Jesus zu dir geredet hat? Das ist eigentlich das Normale, denn seine Schafe hören deine Stimme. Und manchmal muss man aber warten, bis man es dann auch hört, ja, oder bis er dann auch so redet, dass ich es verstehen kann. Es ist diese leise Stimme. Und es geht nicht so, jetzt mal will ich in 5 Minuten Gottes Reden hören und dann ist alles gut. Nein, sondern wenn wir Zeit haben mit dem Allerhöchsten, mit dem Allerwichtigsten, was es gibt, nämlich Jesus Christus, wenn wir Zeit haben, wenn wir so auf ihn blicken, dann wird er unseren Glauben vollenden. Dann wird er das in uns tun, was wir brauchen, damit wir in den Werken, die er schon vorbereitet hat, wandeln können. Einfach nur wandeln, ohne Anstrengung. Natürlich, körperlich kann es dann richtig anstrengend sein. Also wenn man jetzt irgendwie was macht, ja, irgendwie ein Projekt oder so, oder die Gemeinde ist auch manchmal anstrengend. Und dennoch ist es eine Leichtigkeit, weil er es dann durch mich macht. Er gebraucht meinen Körper, er braucht alles. Und ich habe nachgedacht auch über dieses, was heißt den Glauben vollenden? Man könnte jetzt sagen, irgendwann kommen wir vom Glauben ins Schauen. Eine Ewigkeit werden wir ihn schauen. Dann habe ich immer so gedacht, ja, das ist dann die Vollendung des Glaubens, wenn wir vom Glauben ins Schauen kommen. Mag sein, das ist sicher eine richtige Auslegung, aber ich habe etwas für mich, glaube ich, entdeckt, so dass ich sagen kann, für das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was ich tun soll, die Werke, die er für mich persönlich hat, dafür wird er den Glauben in mir vollenden, dass ich es im Glauben tun kann. Also ich muss jetzt nicht den Glauben haben für den Wolfgang oder für den Stefan oder für den Andrew oder für irgendjemanden von euch, das jetzt zu tun, was ihr macht, den Glauben brauche ich nicht. Ich brauche nur den Glauben für das, was Gott für mich persönlich hat. Und dafür will er den Glauben vollenden. Denn ich soll ja nichts ohne Glauben tun. Was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Das bedeutet eigentlich nur in dieser engen Beziehung zu Jesus, das ist für mich Glauben, Vertrauen. In dieser engen Beziehung zu Jesus habe ich den Glauben für das Werk, das Gott jetzt gerade tut, durch mich. Und dann ist es so, Glaube ist nichts Komisches, es ist nicht irgendwie so, manche glauben an den Glauben, ja, der Glaube ist sowas irgendwie, als wenn es was wäre, was irgendwie käuflich oder wie, was ein Ding ist, ja. Glaube ist einfach nur Vertrauen, ja. Wenn ein Kind den Eltern vertraut und glaubt, dann überlegt es auch nicht, oh, wie kriege ich jetzt Glauben, dass die mir jetzt heute Abend zu essen geben und das, was weiß ich alles. Ein Kind lebt einfach, es ist gläubig, hat ein Urvertrauen und es macht sich keinen Kopf, ob es Glauben hat oder nicht. Wenn wir wirklich glauben, dann machen wir uns keinen Kopf mehr darüber, ob wir jetzt genug Glauben haben oder nicht. Wir tun es einfach, weil wir im Frieden Gottes sind, weil wir in dem Flow sind, weil wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir dann einfach aus dieser Beziehung heraus leben und dann tun wir die Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Wir leben im Glauben, ohne dass uns das noch bewusst wird. Sobald Glaube irgendwie so ein Ding wird, was uns da bewusst wird, dann ist es schon irgendwie komisch. Das ist so ähnlich, wie wenn ich beim Autofahren immer überlegen musste, wo muss ich jetzt bremsen und einen Gang einschalten und so. Das muss ich gar nicht mehr, weil das ist automatisch. Ja, ich mache das einfach. Und so soll es mit Jesus sein. So einfach. Und da können wir von den verfolgten Geschwistern lernen. Sie haben so einen kindlichen Glauben, oft wenn ich so denke an Christen im Iran, die ja auch echt harte Zeiten haben, wo sie immer bedroht sind, zum Beispiel jetzt ins Gefängnis zu kommen. Oder die Polizei stürmt rein, wenn sie gerade Hauskirche haben mit ein paar Leuten. Und sie haben so ein Feuer, eine Liebe zu Jesus, denen ist das alles egal. Die sagen, ich weiß doch, ich habe eine Ewigkeit bei Jesus. Was sind schon ein paar Jahre im Gefängnis? Ich weiß doch, das ist nichts gegenüber der Herrlichkeit, die auf mich wartet. Diese Belohnung, die fangen schon jetzt an zu hüpfen und sich zu freuen. Und diese Freude springt über und sie sind wirklich Botschafter, weil sie diese Freude haben, mitten in Bedrängnis, mitten in Bedrohung. Und da können wir von denen lernen, aber auch gleichzeitig für sie beten, dass sie diesen Glauben immer noch mehr bekommen, dass der Glaube nicht aufhört. Denn manchmal ist es auch wirklich so, dass es manchmal so schlimm wird, dass sie ihren Glauben aufgeben möchten. Das gibt es auch immer wieder. Und da können wir für beten, dass ihr Glaube nicht aufhört, so wie Jesus für Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört. Ich habe ein Lied gemacht vor über einem halben Jahr. Das habe ich schon mal hier gesungen, als wir einen Gebetsabend hatten mit der Manuela, der Lobpreisleiterin vom Gebetshaus Open Doors in Kelkheim. Und ich möchte gerne nochmal lesen, und das war auch hier eine coole Übersetzung in der Schlachter, Psalm 5, Vers 4. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Ich werde dir zu Befehl sein, das hat mich so getriggert irgendwie. Und es trifft aber auch wirklich das, was ich von mir sagen kann. Ich möchte gerne Gott zu Befehl sein. Warum? Weil ich ihn einfach über alles liebe und weil ich nur eins möchte. Ich möchte ihm gefallen. Ich weiß außerdem, dass seine Befehle die allerbesten sind. Warum soll ich so doof sein und andere Sachen tun, die nicht seinem Willen entsprechen? Wäre ja blöd. Also wenn man weiß, der Wille Gottes ist der allerbeste, dann will ich das doch eigentlich von rein mental oder so. Aber wenn ich Jesus liebe von ganzem Herzen, dann möchte ich seinen Willen tun, weil ich doch sein Freund sein will. Er ist mein Freund. Und deswegen ist diese Formulierung nicht so modern und entspricht nicht so den typischen Worship-Songs, so Herr, du liebst mich und segne mich und meiner mir mich und so weiter alles. Und wie heißt das noch? Meiner mir und mich und noch was und segne alle diese vier. Es gibt so einen Spruch, kennt ihr den irgendwie? Kennt ihr den? Wisst ihr noch? Meiner, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also dieses immer ich muss, so. Nein, es ist unpopulär zu sagen, ich möchte den Willen Gottes tun, ich warte auf deine Befehle. Aber, weil ich weiß, dass erstens die besten sind, die Befehle, und zweitens, weil ich dich so liebe, deswegen
möchte ich das tun und Jesus ist mir alles, das ist dann auch so. Könnt ihr mal gerade versuchen, mit mir zu singen. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Wollen wir es mal zusammen probieren? Du bist mir alles. Du bist mir alles, Jesus mein Glück. Jesus, mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Meine Vision und mein Ziel. Da müsste jetzt was kommen. Ach, da kommt, ja. So. Geht das nochmal zurück? Geht das nochmal irgendwie? Oh, wie geht das hier? Könnt ihr es nochmal rückwärts machen? Also nochmal an den Anfang, ne? Und dann. Ich will dir zu Befehl sein, will deine Stimme hören, will in der Stille warten auf dein Wort. Ich will dir zu Befehl sein, will deinen Willen tun, mein König und Gebieter und mein Freund. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Nach dir ist mein Verlangen. Ich schaue auf zu dir, dich tiefer zu erkennen, macht so rein. Nach dir ist mein Verlangen, ich berge mich in dir, die Wärme deiner Liebe hüllt mich ein. Du bist mir alles, Jesus, mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Ich möchte euch warnen. Ich warne euch, wenn ihr das singt. Und glaubt es auch wirklich, dann könnte es auch wirklich so sein, dass Jesus euch bald alles ist und dass euch alles andere egal ist. Ja. Also man sollte immer gucken, was man singt. Ne? Es könnte nämlich sein, dass es auch wirklich so dann kommt und Gott das Gebet auch erhört und sagt, jawohl, okay, nur noch Jesus, kannst du das vorstellen, nur noch er, der Bräutigam. Du hast nur noch irgendwie, dreht sich alles nur noch um Jesus und du bist glücklich. Also ich kann das euch nur empfehlen, ne? Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Sinn. Die Zukunft hat begonnen, du wohnst bereits in mir, und alles, was ich brauche, ist schon mein. Die Zukunft hat begonnen und Hoffnung leuchtet auf. Mein Herz schlägt dir entgegen immer mehr. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Du bist mir alles, du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Meine Vision und mein Ziel. Meine Vision und mein Ziel. Mal so sagen, wenn ihr alle das wirklich dann auch erlebt, was ihr jetzt gerade gesungen habt, nämlich, dass Jesus euch alles ist, nur wie das alte schöne Lied, Stern, auf den ich schaue, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du, oder Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, ja. Wenn das wirklich der Fall ist, ich glaube, dann kann das nochmal passieren, was vor 2000 Jahren passiert ist, nämlich dass eine ganze Welt umgewälzt wird von Christen, die vollkommen Jesus hingegeben sind. Könnt ihr das glauben? Ja? Ich denke, dass das Siegerland nochmal richtig Erweckung erleben kann, wenn es Christen gibt, die das ausstrahlen, Jesus meine Freude, mitten in Bedrängnis, mitten in Stürmen. Und ich habe vor vielen Jahren mal ein Lied gemacht, und mal gucken, ob es jetzt auch wieder hier klappt, hier irgendwie. Aha, da ist es, jawohl. Ah, ne, kannst du noch mal einen zurück? Eine Welt brach zusammen. Genau. Das habe ich gemacht damals, als die Wiedervereinigung anstand oder als das gefeiert wurde, 3. Oktober 1990. Wir waren damals gerade in Berlin. Und das war ganz spannend, ja, die Trabis, die dann da verendeten irgendwo beim Kudamm oder, und das war richtig spannend, und dann sah man da, wie die dann ihre Stadtkarte, und dann bekamen die auch, glaube ich, 100 D-Mark noch damals an Begrüßungsgeld und so. Das war eine spannende Zeit, und Gott hat so ein großes Wunder getan, dass Ost und West wieder zusammengekommen sind. Und das ist ein Bild für mich. Einmal singe ich das gern für Nordkorea, weil das ist ja dasselbe. Da beten viele, dass Nord- und Südkorea wieder zusammenkommen, aber dann nicht mehr unter der Herrschaft von einem Kim Jong-un, sondern in Freiheit. Aber es ist auch ein Bild dafür, dass diese Mauern, die Gott daran hindern oder die sie daran hindern, zu Gott zu kommen, diese Mauern von Lüge und falschen Religionen und Götzen, von Wohlstand, dass diese Mauern einstürzen.
Und so können wir das singen auch, Herr, fürs Siegerland hier, für Deutschland, ja, dass diese Mauern einstürzen und Gott seine Herrlichkeit offenbaren. Deswegen singe ich das gerne auch als Ermutigung heute Morgen. Eine Welt brach zusammen. Ihr könnt gerne dann gleich mit einsteigen. Eine Welt brach zusammen wie ein hohles Kartenhaus. Und ein Stein kam ins Rollen, machte nirgends Halt. Eine Mauer fiel, die für immer schien. Und keiner kann verstehen, wie es kam. Alle Ehre sei unserem Gott allein. Ehre und Dank sei dem, der dies Wunder getan. Gott ist größer, Gott ist stärker. Niemand kann ihm widerstehen. Eine Zeit ist vorüber, eine Knechtschaft ist vorbei. Ein Gefängnis geöffnet, schöner als ein Traum. Doch was jetzt noch fehlt, was noch kommen wird, die Welt wird Gottes Heil in Jesus sehen. Alle Ehre sei unserem Gott allein. Ehre und Dank sei dem, der dies Wunder getan. Gott ist größer, Gott ist stärker. Niemand kann ihm widerstehen. Jeder Berg wird erniedrigt. Mal kurz eben dazu, gibt diese Stelle in Markus am Anfang auch. Ebnet die Hügel ein, so mit meinen Worten, macht die Täler eben, damit der König der Herrlichkeit einziehe, so ungefähr, ja. Es gibt in dem Psalm irgendwo diese Stelle. Selig ist der Mann oder die Person, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Was Gott möchte in jedem von uns, dass diese Berge, die sich gegen Gott erheben, diese Gedankenfestungen, die nicht wirklich kindlich dem glauben, was das Wort sagt, und aber auch die Täler, auch von Depression, von Lüge, von Finsternis, dass die eingeebnet werden, dass wir glaubende Herzen bekommen, dass wir mit Glauben und mit Freude den König aller Könige einladen. Erweckung geht nur durch unser Herz. Geht durch die Gemeinde. Und Gott fängt mit seinem Gericht am Hause Gottes an, auch heute, hoffentlich heute. Gericht ist was Gutes, weil es bedeutet, es richtet uns neu aus. Buße heißt Umkehr, heißt umdenken, sich Gott neu zuwenden, sich ihm unterordnen, sich unterwerfen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, das so zu singen. Jeder Berg wird erniedrigt, jedes Tal wird ausgefüllt, jede Festung muss fallen, auch in uns, die Festung, die sich gegen Gott erhebt. Jeder Goliath, der sagt, ich bin noch selber stark, ja, anstatt zu sagen, wie Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Ich bin gestorben. Ich bin so schwach wie eine Leiche. Ja, das sage ich immer gerne. So schwach bin ich ohne Jesus. Aber dann wird die Welt erkennen, dass Gott allmächtig ist, weil er dann durch eine Gemeinde wirken kann, die nicht mehr ja mit ihren Festungen und Gewalt und eigenen Vorstellungen ihm im Weg steht. Deswegen lass uns das so singen, dass es unser Herz betrifft. Ist irgendwie verstimmt, aber ist egal. Jeder Berg wird erniedrigt, jedes Tal wird ausgefüllt, jede Festung muss fallen, jeder Goliath. Denn was heute zählt, was bestehen bleibt, Gemeinde, die das Feld behalten wird. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen. Alle Ehre sei unserem Gott. wollen wir erleben, ne? Dass Gott in seine Herrlichkeit durchdringt. Und das wird er auch, glaube ich, tun. Ich glaube immer noch an Erweckung. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Dass die Gnade nochmal durchbricht im Siegerland. Vor 150 Jahren hatten wir das. Ich möchte gerne mit euch zusammen jetzt mal beten, dass diese Gnade nochmal durchbricht. Ja, lass uns mal kurz beten, dass wirklich Gott nochmal durchbricht und er seine Herrlichkeit zeigt. Jesus, wir danken dir, dass du das gerne möchtest, dieses Feuer der Erweckung. Was wolltest du lieber, als dass es schon brennt, hast du mal gesagt. Herr, dieses Feuer der Erweckung, der Hingabe an dich, der Liebe Gottes und auch all das, Herr, was damit zusammenhängt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, aber bei uns ist es eine Gotteskraft, Herr. Und die Wahrheit des Evangeliums, all das, wir wollen, dass es durchdringt und dass die Menschen dieser Zeit erleben, es gibt einen lebendigen Gott, der Wunder tut und der befreit von Süchten, von allem Möglichen, auch von Pornografie und allem, was Menschen heute belastet, Herr. Du bist gekommen, um Sünder selig zu machen. Du bist gekommen, um Gefangene zu befreien. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du hier in dieser Gemeinde weitermachst, ein Feuer entzündest, dass jeder Einzelne hineingeht und sagt, ich will mich ganz Jesus hingeben. Ich möchte dir wirklich gefallen. Ich möchte dir zu Befehl sein. Ich möchte ein Freund sein. Ich möchte mit dir eins werden. Wir glauben das, Herr, dass du das willst, und deswegen glauben wir auch, wenn wir im Willen beten von dir, dann wirst du es auch tun, Herr. Dafür danken wir dir. Amen. Yes, gehen wir weiter hier. Ich möchte einen kurzen Blick auf Nepal werfen. Ist im Augenblick nicht unter den ersten 50 Ländern von Open Doors auf diesem Weltverfolgungsindex, wo es ja diese 50 Länder gibt, die wo Christen einem sehr hohen oder extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Gerade diese roten Länder, meistens islamische Länder, aber auch Nordkorea als kommunistisches Land an erster Stelle. Dort erleben Christen wirklich oft ganz Schlimmes. Ich denke an Nigeria, wie sie dort immer wieder ermordet werden durch Fulani-Hirten, durch Boko Haram-Kämpfer, wie Mädchen und Frauen entführt werden, zwangsverheiratet werden, vergewaltigt werden und vieles mehr. Es ist wirklich extrem schlimm. Auch Indien ist ganz extrem schlimm geworden, radikal. Aber was da Jesus tut, das ist fast, also es ist krass, was Jesus dort in der Gemeinde tut, gerade unter den Dalits, denen die überhaupt keiner Kaste angehören und die wirklich sozusagen einfach Menschen der Unterklasse sind, könnte man sagen. Wie viele Menschen dort zum Glauben kommen, das ist unfassbar. Nepal, wie gesagt, ist jetzt dieses Jahr nicht unter den ersten 50, aber deswegen heißt es ja nicht, dass es dort besser geworden ist, sondern in anderen Ländern ist es eigentlich schlimmer geworden, deswegen rutscht es quasi nach hinten, wird nach hinten gedrängt. Ich möchte euch mal hier so ein paar Zahlen hier vorlesen. Es hat eine Bevölkerung von 30,23 Millionen und davon nur 1,38 Millionen Christen, eine kleine Minderheit. Und der Hinduismus ist die Hauptreligion. Und man denkt ja immer so an Hinduismus, naja, das ist so ein bisschen eine friedliche Religion und die tun einem ja nichts und so. Naja, also ich meine, viele, viele Hindus sind auch wirklich friedliche Menschen, aber es gibt diese Radikalisierung. Und es gibt die dann wirklich den Christen echt ans Leben, nach dem Leben trachten, ans Leder wollen. Und hier mal ein kurzer Einblick durch ein kleines Video über die Situation von Christen in diesem Land.
Kaum bekannt ist, dass auch Nepal zu den Ländern gehört, wo Christen wegen ihres Glaubens leiden müssen. Dieser Staat im Himalaya gilt vielmehr als interessantes Reiseziel. Hier befindet sich zum Beispiel der Mount Everest, zusammen mit 7 weiteren der höchsten Berge der Erde. Neben der großartigen Naturkulisse bietet Nepal westlichen Touristen außerdem die Begegnung mit einer exotischen, fremdartigen Kultur. Zu den Schattenseiten Nepals gehört jedoch, dass die kleine christliche Minderheit stark diskriminiert wird. Bis 2006 war Nepal das einzige hinduistische Königreich der Erde. Christen werden daher bis heute als Bedrohung für die hinduistische Tradition angesehen. Gerade ehemalige Hindus, die Christen geworden sind, haben es besonders schwer. Sie dürfen nicht evangelisieren, dafür könnten sie verhaftet werden. Sie werden von ihren Familien und von der Gesellschaft ausgegrenzt und stark unter Druck gesetzt.
Ja, dieser ständige Druck, der ist da, und das ist nicht leicht, dort zu leben als Christ. Man ist ausgegrenzt, ja. Man muss ständig Angst haben, dass irgendwelche Leute kommen und einen verprügeln oder vertreiben oder das Haus anzünden oder sonst irgendwas tun. Und dort gibt es auch diese Priester, diese Hindu-Priester, die einen hohen Rang haben, die auch ja, Christen verfolgen. Und einer dieser war der Damba. Und der ist durch ein ganz krasses Wunder zum Glauben an Jesus gekommen. Muss ich irgendwas tun? Achso, irgendwas ist hier. Soll ich hier? Ah, okay, danke. Jetzt könnt ihr gut verstehen. Ne? Scheint nicht mehr zu funktionieren. Er hat die Christen verfolgt, Damba, und die hatten Angst vor ihm. Und er brauchte so ein richtig krasses Wunder, damit er sehen konnte, Jesus Christus lebt, Gott lebt, er ist wirklich ein Gott, der Wunder tut. Und lass uns mal so sein Zeugnis hören, wie er zum Glauben an Jesus kam.
Meine Mutter hatte bereits seit 12 Jahren Herzrhythmusstörungen. Sie sagte, ich möchte gerne gesund werden. In unserem Dorf gibt es kein Krankenhaus. Da habe ich gesagt, ja, Mama, als erster Sohn bin ich für dein Leben verantwortlich. Ich bringe dich nach Kathmandu. Aber meine Mutter ins Krankenhaus zu bringen, konnte ich mir nicht leisten. Mehrere Monate gingen vorbei. Dann bin ich wieder wie jeden Abend von der Arbeit zurück nach Hause gekommen. Ich habe das Licht angemacht und wollte meine Mutter fragen, Mama, wie geht es dir? Aber meine Mutter war aus dem Bett gefallen. Sie war kalt und atmete nicht mehr. Ich war gläubig und rief, wenn es irgendeinen Gott gibt, gib mir meine Mutter zurück. Aber keiner ist gekommen. Den ganzen Tag habe ich meine tote Mutter getragen und sie zum Arzt ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt hat mich rausgeschmissen. Danach habe ich meine Mutter wieder auf den Rücken getragen und bin zu einem anderen Krankenhaus gegangen. Dort ist das Gleiche passiert. Um 6 Uhr abends habe ich sie wieder nach Hause gebracht. Da hat eine Nachbarin, eine Hindu, das Fenster geöffnet. Sie hat gesagt, Bruder Damba, was machst du hier für ein Theater? Den ganzen Tag lang die tote Mutter zu tragen, ist nicht normal. Sie lebendig wiederzubekommen, funktioniert nicht. Aber ich habe gehört, wenn die Christen beten, werden Tote wieder lebendig. Wow, dachte ich. Vor 3 Jahren kannte ich einige Leute, die dieser Kuhfresser-Religion angehören, die Christen sind. Ich weiß auch, wo sie sich treffen. Da gehe ich jetzt hin. Da bin ich hingerannt und habe gegen die Tür geklopft. Sie waren ruhig. Da habe ich gesagt, bitte mach die Tür auf, hier ist keine Polizei. Ich bin's, der Damba. Ich kenne euch, kommt bitte, helft mir. Dann sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben meiner Mutter die Hände aufgelegt. Ich fragte sie, was muss ich machen? Sie antworteten, gib dein Leben in Jesu Hand. Ich sagte, ich kenne Jesus nicht. Sie erwiderten, du musst ihn nicht kennen. Ruf ihn nur an. Da habe ich gerufen. Und sie sagten, ruf Jesus Christus. Er ist der Herr und der mächtige Gott. Er ist der Schöpfer. Okay, dann habe ich gerufen. Herr, ich kenne dich nicht. Du bist Christus, du bist Jesus, habe ich gehört. Wenn es dich gibt, nimm mein Leben an und gib meine Mutter zurück. Ich habe 5 Minuten lang gebetet. Da hat meine Mutter ihre Stimme hören lassen. Ich bin wie verrückt herumgesprungen und habe gerufen, wow, Mama lebt. Nach 10 Minuten hat sie die Augen geöffnet und gesagt, ich möchte gerne aufstehen. Das Gebet hat total funktioniert. Sie ist wieder lebendig geworden. Die beiden Christen haben ihr beim Aufstehen geholfen.
Ja, das gibt's auch heute. Jesus hat sich ja nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er kann sowas tun. Und wenn man wirklich ja so in so einer Situation ist, ja, habe ich schon häufiger gehört, dass Tote wieder lebendig wurden. Und das hat natürlich für ihn eine Auswirkung gehabt. Er wurde dann Christ, die Mutter ist Christ geworden. Aber man könnte jetzt denken, alle, die da in einem Dorf waren oder in der Stadt, ja, oder die ihn kannten, die würden jetzt auch sagen, jo, dann werde ich jetzt auch Christ. Aber weit gefehlt. Da fing richtig Verfolgung an. Er wurde verprügelt, er wurde bespuckt, er wurde gemobbt und er ist dann später auch nochmal in dieses Dorf gegangen und dann hat er erlebt, wie da wirklich auch Verfolgung war. Lass uns das mal anschauen.
Einige Wochen später sagte meine Mutter, ich bin nach Kathmandu gekommen, um gesund zu werden. Ich bin nicht nur gesund geworden, ich bin Christin geworden. Jetzt kehre ich in mein Heimatdorf zurück. Und dann ist sie mit meiner Frau und den Kindern zurück ins Dorf geflogen. Ich blieb in Kathmandu zurück, weil ich Geld verdienen musste.
Allein in Kathmandu, ich musste dann arbeiten, Geld machen. Genau, sie ankommt.
Gerade als sie ankam, hörte mein Vater, dass sie Christin geworden war. Er wollte sie umbringen. Sie war für ihn ein unreiner Mensch. Hindus dürfen keine unreinen Menschen um sich haben. Darum griff er sie an. Meine Brüder und Schwestern waren da. Aber es war zu spät. Er hat ihren Arm gebrochen. Es konnte nie wieder gerichtet werden. Meine Brüder und Schwestern haben sie voneinander getrennt. Wir hatten zwei kleine Häuser. Meine Mutter, mein Bruder und meine Schwestern lebten fortan in einem Haus, auf der anderen Seite mein Vater und mein kleiner Bruder. Einige Monate später bekam ich von meiner Frau und meiner Mutter einen Brief. Sie schrieben, komm zurück, wir können hier nicht leben. Und als ich in mein Dorf zurückkehrte, war mein Vater total gegen mich. Er sagte, ich hatte 5 Kinder. Eines ist tot. Du, Damba, du bist tot. Du lebst nicht mehr. Du existierst nicht mehr für mich, weil du ein Christ geworden bist. Genau zu dieser Zeit sind meine Brüder und Schwestern ebenfalls gläubig geworden. Da sagte er, die anderen sind auch gestorben. Ich lebe nun alleine hier. Ihr seid alle gestorben. Und mein Onkel, meine Tante, mein Schwiegervater und die Dorfältesten kamen zu mir und beschimpften mich. Warum bist du ein Christ geworden? Du unreiner Mensch, einen unreinen Glauben hast du angenommen, diese Kuhfresser-Religion, wieso? Da habe ich gesagt, ja seht mal, was der Herr getan hat. Hätte sie sterben sollen? Sie antworteten mir, sterben ist besser als Christ zu werden, du hast einen unreinen Glauben angenommen.
Ja, kann man eigentlich nicht verstehen, diese Reaktion, aber immer dann, wenn das Evangelium gepredigt wurde, wenn Christen auch schwere Wege gegangen sind, dann ist oft die Situation oder das Ergebnis, dass der Same des Evangeliums aufgeht und auf einmal werden Menschen Christen, die vorher total dagegen waren. Und so war es auch hier. Er hat Versöhnung erlebt und er hat Erweckung erlebt. Lass uns das auch noch kurz anschauen.
Ich war 6 Wochen in Nepal, davon 10 Tage in meinem Dorf. Da haben einige zu mir gesagt, Damba, die und die sind gläubig geworden. Möchtest du sie besuchen? Da bin ich dann in diese kleine Gemeinde, die in diesem Dorf entstanden war, nachdem ich das erste Mal evangelisiert hatte. Da sind Leute gläubig geworden. Da gab es diesen Schamanen, der war mein Feind. Warum? Sein Sohn war durch mich gläubig geworden, ebenso seine Enkelkinder und Kinder. Da hat er mich verflucht. Als ich wieder im Dorf war, kam er zu mir und sagte, mein Junge, vergib mir, was ich getan habe. Du hast den Samen gesät, jetzt ernte ich. Das hast du wunderbar gemacht. Mein Sohn, bitte vergib mir. In Nepal sagen alle zueinander, Sohn, Enkel, Onkel, Tante. Da habe ich ihn in den Arm genommen. Er sagte, schau mal, ich leite nun die Gemeinde nach der Arbeit. Das hast du gut gemacht. Ich habe dir vergeben, mein Onkel, habe ich ihm gesagt. Meinen Vater nahm ich auch in die Arme und sagte, Papa, ich vergebe dir. Die anderen Menschen, die mir wehgetan haben, habe ich auch besucht und ihnen vergeben. Von den Jugendlichen damals sind auch einige gläubig geworden. Meine Ex-Frau, meine Familie, Verwandte sind ebenfalls Christen geworden. Einige sind sogar Pastoren. Meine Blutlinie, meine komplette Verwandtschaft ist gläubig geworden. Und einige leiten die Gemeinde. Das ist wunderbar zu sehen.
Ja, ich finde das einfach so großartig, wie Gott sowas gebraucht und Gemeinde geboren werden lässt, mitten in Verfolgung, und dann auf einmal entsteht was. Die Gemeinde ist eben nicht unterzukriegen. Und die wird das Feld behalten, und wenn wir jetzt beten, dann wird sie erst recht sich ausbreiten. Und wir können dafür beten, dass diese Geschwister, die oftmals wirklich aber auch echt harte Situationen durchmachen, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Lasst uns dafür beten, dass, ich nenne mal so ein paar Gebetsanliegen. Bete für den Schutz der Christen, für Versorgung, für Weisheit und Mut bei der Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus sich verherrlicht und Menschen sich ihm öffnen, und für weitere Erweckung im Land. Und ich schlage vor, dass wir vielleicht mal aufstehen, dass wir so ein paar, 3-4 Leute suchen, wo wir uns zusammenstellen. Wer jetzt nicht möchte, kann gerne auch sitzen bleiben, still beten, aber vielleicht wäre es schön, wenn wir einfach mal aufstehen und so ein paar Leute suchen, wo wir einfach uns zusammenstellen und einfach für diese Punkte beten. Lass uns aufstehen, und dann kommt auch ein bisschen Bewegung rein, und lass uns da zusammen jetzt einstehen für die Geschwister in Nepal, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, sondern immer stärker werden. Okay, dann werde ich gleich ein Schlussgebet machen. Thank you. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt unser Gebet erhörst, dass du jetzt mächtige Ströme von Trost und Ermutigung hineinsendest nach Nepal zu unseren Geschwistern, dass sie erfüllt werden von dieser Freude, dir zu gehören, dich zu bekennen, dein Leben in sich zu haben. Herr Jesus, danke, dass du deine Gemeinde weiterbaust durch Christen, die mutig weiter vorwärts gehen und die auch mitten in großer Bedrängnis und auch Schmerzen erleben, dass du da bist, dass du heilst, dass du wiederherstellst, dass du bewahrst, dass du Weisheit schenkst bei der Weitergabe des Evangeliums und dass viele, viele Nepalesen durch dich noch zum Heil finden, Jesus, durch deinen Geist neu geboren werden. Dafür danken wir dir jetzt, Herr, dass unser Gebet jetzt ja so weit weg wirkt, weil du es tust, Herr, weil du unser schwaches Gebet nimmst und deinen starken Arm bewegst. Amen. Ja, ich habe da mal so eine lustige kleine Grafik dahin gebaut. Ihr kennt das, ja? So, Herr, segne all die verfolgten Christen. Amen. Jetzt habe ich ja meine Pflicht erfüllt. Jetzt habe ich gebetet. Das wäre jetzt nicht gut, wenn wir so weiter beten. Ich wünschte mir, dass jeder sich entscheiden könnte zu sagen, ich will wenigstens ein kurzes Gebet beten. Ein kurzes Gebet am Tag. Weil unsere Geschwister brauchen Gebet. Als allererstes sagen sie immer, bitte betet für uns, wir brauchen das. Ihr tragt uns mit euren Gebeten. Und das reicht schon ein Satz, ja, im Glauben gesprochen, im kindlichen Vertrauen, dass Gott dein Gebet erhört, weil es in seinem Willen gesprochen ist. Wenn du für irgendeine Mutter mit 10 Kindern alleine, weil ihr Mann ermordet worden ist, oder für eine Gemeinde in Mexiko, die stark angegriffen wird, oder für irgendein Dorf in Indien oder wo auch immer betest, dann bist du Anteilseigner. Ich finde das einen guten Deal, dass du einfach nur ein kleines Gebet sprechen musst und Gott rechnet dir es auch zu, dass dort Mächtiges passiert. Wir kriegen dann auch eine Belohnung. Ich will gerne Belohnung haben. Es gibt schon mal Christen, die sagen, nein, muss ja nicht sein. Also ich bin da immer recht egoistisch. Ich will auch gesegnet sein. Und Gott segnet uns, belohnt uns, wenn wir uns gebrauchen lassen als Beter. Glaubt ihr das? Dass wir auch was davon haben, aber vor allen Dingen, dass wir denen ja eine Rückenstärkung geben kann, die wir uns gar nicht vorstellen können. Es sagen immer wieder Christen, weil ihr gebetet habt, deswegen konnte ich durchhalten. Hier mal so ein kleiner, jetzt kommt noch ein Videoclip über das, was unsere Gebete bewirken in aller Welt.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen. Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Ja, ich frage mal so ganz fromm, frei, fröhlich, frech. Wer wäre bereit, weiter zu beten? Ganz viele, wunderbar. Wenn du dich entschieden hast, weiter zu beten, wenn es geht, jeden Tag so ein Stoßgebet, dann ist es eben gut, dass du nicht all die Gebete sprichst, sondern dass du konkret betest. Und wer noch nicht unsere Nachrichten bekommt, ja, das Wichtigste, was wir von Open Doors weitergeben, der sollte es unbedingt bestellen, kostenlos. Wer bekommt es schon von euch? Schon etliche? Könnt ihr bestätigen, dass es eine Hilfe ist? Ich denke schon, ne? Die meisten können sagen, jo. Vor allen Dingen hier dieser Gebetskalender, der ist echt hilfreich.
da kann man einfach sich den rausreißen, in die Bibel legen oder auf den Tisch legen und dann einfach jeden Tag so ein Gebet Gott vorlesen. Hier siehst du, danke, dass du jetzt sorgst, dass du dort bist. Einfach schon auch danken, weil Gott unser Gebet erhört. Es ist so schön, es ist so gut und immer wieder ermutigt zu sein, auch von den Berichten, was wir hier lesen, wie Gott Wunder tut, weil wir beten. Es ist ein Ermutigungsheft und kann euch nur bitten, wenn ihr es noch nicht bekommt, bestellt es euch doch kostenlos. Es kommt dann immer jeden Monat zu euch ins Haus und ja, was ihr gleich machen könnt, noch eine halbe Minute eben hier diese Karte abnehmen hinten vom Heft und kurz mit eurer schönsten Schrift euren Namen und Anschrift draufschreiben und wenn es geht in Druckbuchstaben, damit ich es auch entziffern kann und würde mich freuen, wenn ganz viele dann hinterher diese Box nutzen, draußen auf dem Büchertisch und einfach sagen, ich möchte das haben und dann, ich will Gebetspartner werden, ich will mich hinter meine Geschwister stellen, ich will dabei sein, wenn Gott Großes tut in dieser Welt, ich will ein Teil davon sein. Dann hast du eine gute Entscheidung getroffen. Ich danke und ich gebe, glaube ich, wieder ab an wen auch immer. Nochmal Worship. Alles gut. Danke.
Genau, lass uns den Morgen wirklich mit Anbetung beenden und ich lade euch ein.